Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Bibelwort für diese Predigt ist ein zweifaches. Einmal aus Psalm 13, Vers 1 bis 6 und dann der Wochenspruch, der uns begleiten wird. Ich darf euch bitten, aufzustehen. Ein Lied Davids vorzusingen, Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch. Erhöre mich, Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tod entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Und aus Epheser 2, Vers 19, der Wochenspruch: So seid ihr nun nicht mehr Gäste, ihr seid auch nicht mehr Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, sei du der Herr dieser Stunde im Reden, im Hören und dann auch im Tun. Amen. Liebe Gemeinde, das wohl dunkelste Kapitel der Geschichte in den USA ist die Zeit der Sklaverei. Als bei uns der 30-jährige Krieg anfing, 1618, kamen die ersten Schiffe über den Atlantik, nicht mit Heringen gestapelt, sondern mit Männern, Frauen und Kindern gestapelt. Wer da mal näher was lesen will, von Theodore Canot, Sklaven für Havanna, Lebensbericht eines Sklavenhändlers. Weiße Leute, sie nannten sich Christen, versklavten schwarze Leute und die nannten sie Heiden. In Afrika kauften sie diese vom Stammeshäuptling. Sie fingen sie, sie steckten sie in den Würgegriff von Transportstangen rechts und links vom Hals. Vielleicht wird ja jetzt dieser Würgegriff, der seit damals üblich ist, bei der US-Polizei abgeschafft. Und wie Sardinen lagerte man sie in den Schiffsbäuchen. Und in Amerika verkaufte man sie neben Gänsen und Hühnern und Obst und Gemüse, neben Vieh und Geräten auf dem Sklavenmarkt. Leute, kauft frische Sklaven von Havanna. Also den Vater nehme ich. Die Mutter nimmst du? Und die Kinder, die nehme ich, sagt der alte Mann. Rums, zack, und schon war die Familie aufgeteilt, zerstreut in alle Winde. Und so wie die US-Grenzer das gerade erst machten vor einem Jahr mit illegalen Flüchtlingen an der mexikanischen Grenze, der Vater hierhin, die Mutter dorthin, die Kinder in irgendein Lager bringen, und heute kann man die Familien nicht mehr zusammenchecken. Damals wie Vieh die Sklaven, wie Pferde die Arbeit, wie Schweinekoben die Hütten. Geld zählte, schwarzes Leben zählte nicht. In erbärmlichen Hütten untergebracht lebten diese Sklaven abseits von den prächtigen Herrenhäusern, die sie erarbeiteten. Diese Südstaatenhäuser mit den tollen Säulen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiteten sie auf den riesigen Plantagen und schufen die Grundlage für den amerikanischen Reichtum. Die Peitschen der Aufseher trieben sie an, die Bluthunde bewachten sie. Sie waren Ausländer, Staatenlose, Sklaven halt. Und weil sie ferngehalten waren von jeder Art von Bildung und Kultur, weil sie entwürdigt lebten und entrechtet, zählten sie in den Augen der Weißen kaum als menschliche Wesen. Black lives don't matter. Die Schwarzen galten als Wesen, auf denen ein Fluch Gottes lag. Sie hatten keine Rechte, sie hatten keine Freiheit, sie hatten keine Hoffnung. Sie waren im Tunnel angekommen. Die Lese aus Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich noch so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich sorgen? Wie lange soll sich mein Feind über mich verheben? Viermal steht da, wie lange? Viermal. Vier ist die Zahl der Welt. Vier Temperamente, vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten. Und mitten in dieser trostlosen Lage begegneten diesen Negersklaven, wie sie genannt wurden, die Botschaft von Jesus. Und das veränderte ihr Leben. Eigentlich hätten die Sklaven ja sagen müssen, wir wollen von dem Gott der Weißen nichts wissen, denn wenn die Weißen schon so mit uns umgehen, ja, wie wird dann erst ihr Gott sein und auf uns zu sprechen? Das kann doch kein Guter sein. Aber das haben sie nicht gemacht. Sondern sie haben den Glauben an der Christen angenommen und ihre Bekehrungsgeschichte wurde zum hellsten Kapitel der USA. Denn noch nie, schaut euch bitte die Karten an, noch nie hat sich ein ganzes Volk in so kurzer Zeit so kompromisslos, so völlig zu Christus bekehrt wie damals. Ich komme von den Sachsen. Na, die haben Bonifatius den Schädel eingeschlagen. Er hat noch die Bibel drüber gehalten am Pfingstsonntag. Wie kam das? Was war der Grund für diese Kehrtwendung, dass die Schwarzen den weißen Gott in Anführungszeichen annahmen? Nun, es lag vor allem an zwei Gründen. Einmal, wenn die Schwarzen an den Gottesdiensten der Weißen teilnehmen mussten, dann hörten sie die biblischen Berichte. Ganz besonders gefielen ihnen die herrlichen Berichte aus dem Alten Testament. Da erlebten sie Jona, wie er im Bauch des Fisches war. Dann hörten sie von den drei Männern, die im feurigen Ofen waren und plötzlich war da noch ein anderer. Sie lauschten dem Bericht von Daniel, der in der Löwengrube den Engeln Gottes begegnete. Und immer waren es Menschen, die tief in der Klemme saßen und immer hat Gott sie rausgeholt. Und da sagten sich die Sklaven, die Schwarzen, diese Rinnsalexistenzen sagten sich, wenn dieser Gott damals die Macht hatte, Menschen aus so gefährlichen Lagen herauszuholen und zu retten, warum sollte er das nicht auch mit uns tun? Warum sollte er nicht auch uns armen Schwarzen helfen? Ich lese Vers 4. Schau doch, erlöse mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tod entschlafe. Und dann hörten sie vom Volk Israel. Dieses Volk lebte auch in der Sklaverei, in Ägypten, aber Ägypten fängt auch mit A an, wie Amerika. Und sie mussten hart arbeiten und sie sehnten sich nach Hause, so wie sie auch. Und als die Negerbetitelten dachten, was hier in der Bibel geschildert wird, das ist doch unsere eigene Geschichte, das ist doch haargenau unser Geschick. Und gespannt hörten sie zu, wenn diese Geschichte weitererzählt wurde, wie Gott den Mose erweckte. Ein Sklavenkind, so ein ganz von unten hoch, der zu Pharao hingehen musste, um das Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien, in das gelobte Land Kanaan zu führen. Und da dachten diese Schwarzafrikaner, ob Gott nicht auch so einen gewaltigen Anführer wie Mose schicken könnte, der uns in die Freiheit führt. Und am Abend nach der Arbeit, Sonnenuntergang war Schluss, saßen sie vor ihren Hütten, eine Hütte da, andere Hütte dort. Und als nichts reden mehr half, da wählten sie die Zwischentöne. Und die Zwischentöne der menschlichen Existenz, das ist das Lied. Deswegen gibt es auch mit jeder neuen Generation neue Liebeslieder. Man kann es einfach nicht in Subjekt, Prädikat, Objekt ausdrücken. Man braucht ein Lied. Deswegen gibt es Kriegslieder, weil man nicht dieses Grauen des Schreckens versteht. Und deswegen wird im Krieg gesungen. Und als sie nicht mehr weiter fanden, wussten, da fingen sie an zu singen und einer fing an und das Echo kam von der nächsten Hütte auf den Feldern. Einer fing an, so ein schwarzer Daddy fing an und dann andere antwortete. Go down,
go down. Moses, Moses, way down in Egypt's land. Tell, Lord, Pharaoh, Pharaoh, let my people go. Geh hinab, Mose, hinab nach Ägyptenland. Sag dem alten Pharao, lass mein Volk ziehen. Aber noch mehr begeisterte sie die Botschaft des Neuen Testamentes. Denn da hörten sie, dass der Sohn Gottes selber hier war auf dieser armen Erde. Und zwar nicht als weißer Mann mit weißer Weste und mit sauberen Fingernägeln, nicht als Unbeteiligter auf einer distanzierten Erdeninspektion, auch nicht fernab der Leiden dieser Welt, um einen Big Deal zu machen. Nein, dieser Jesus war gekommen als Kind armer Leute, so wie sie, die Armen zu befreien. Kaum geboren, sofort auf den Weg in das alte Sklavereigebiet Ägypten. Und Weihnachten war kein Kurzbesuch, so mit dem himmlischen Hubschrauber. Der heilige Abend war keine Stippvisite gewesen, sondern der Anfang unserer Erlöser. Denn einer zahlt den Freikauf unseres Lebens. Kein Unterschied machte dieser Heiland zwischen Weißen und Schwarzen, zwischen Juden und Heiden. Er hatte sie alle gleich lieb und er zeigte es auch. Und obwohl er das Leben ist, geht er unseren Todesweg. Und obwohl er gerecht ist, richtig vor Gott ist, teilt er seine Gerechtigkeit mit uns und sagt, du kriegst die auch, ich schenke sie dir. Und obwohl er sündlos ist, nimmt er die Schuld der Welt auf sich. Und als ob sie dabei gewesen wären, erlebten die Schwarzen die Taufe Jesu mit. Diese Taufe Jesus erschütterte die Schwarzen. Sie sahen, wie er zum Jordan kam, wie er sich in die Reihe der Loser anstellte, ganz hinten. Und dann steht er vor Johannes und Johannes sagt, Jesus, was machst du hier? Da taufe mich. Ja, aber du doch nicht. Du bist doch okay. Du musst doch gar nicht in der Taufe beerdigt werden und dann auferstehen. Und Jesus sagt, doch, mach das. Das ist mein Weg. Und mit dieser Taufe Jesu im Jordan stand für sie fest, Gottes Einladung in sein Reich ist feuerfest. Gottes Liebe zu uns ist eindeutig. Und ihr Leben bekam Überwinderkraft, so wie das innerste Holzstück eines Stammes, das trägt. Und Jesu Auferstehung gab Kraft zum Durchhalten, wenn sie abends sangen, so schwarze Leute, so vollkehlig, so leidenschaftlich. Ich singe euch jetzt nicht mehr vor, ich habe euch fast schon in Tränen gesehen, im Schmerzmittel habe ich nicht dabei. Also, in der Welt bin ich allein, aber dort wird Freude sein. Und durch das Dunkel muss ich gehen. Und dann singen sie, Halleluja, aber dort sind lichte Höhen. Halleluja. Wir hier können uns das kaum vorstellen, was das Evangelium von der Taufe Jesu, vom Tod und Auferstehung Jesu für die Neger genannten Leute bedeutete. Denn für die Sklaven war der Tod eines Menschen am Kreuz alltäglich. Alltäglich. Denn für die Sklaven war der Tod nichts Unbekanntes. Das war unmittelbare, grausige Gegenwart, denn in Amerika herrschte damals die Lynchjustiz. Das heißt, ein Mensch, oft ein Unschuldiger, wird von einer tobenden Menschenmenge umkreist, an einem Baum aufgehängt und stirbt dort. Wer da nochmal reinschauen möchte mit Gregory Peck, wer die Nachtigall stört, dieser Film aus den 30er Jahren, der Originaltitel Killing a Mockingbird. Mockingbird ist eine Spottdrossel. Ja, vor einer schaulustigen Menge. Und da mussten viele mit eigenen Augen ansehen, wie ihre Väter, Brüder und Freunde auf diese Weise getötet wurden. Damit musste jede Schwarze rechnen, mit dem Geschick vor den Augen der Leute verhöhnt, verspottet und lebendigen Leibes an einem Holzpfahl zu hängen, um zu sterben. Und hatte nicht Jesus das auch so erlebt? Nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig? Nicht überraschend, sondern schon lange angedeutet in seiner Taufe. Taufe bedeutet ja, ich werde beerdigt. Mein altes Leben ist zu Ende. Und das Rauskommen ist Ostern. Beerdigt werden ist Karfreitag. Ostern. Das ist Taufe. Was bin ich froh, dass mir diese Gewissheit schon ins Leben gelegt wurde, als ich noch nicht denken konnte. Mit ein paar Monaten. Ich kann das gar nicht früh genug kriegen. Was für eine Botschaft. Jesus ließ sich taufen, damit du weißt, ich bin ja schon beerdigt. Ich bin ja schon begraben und auferstanden im Glauben an Jesus Christus. Sonst ist es ein Schlag ins Wasser. Sonst ist es ein Schlag ins Wasser. Seit der Reine hineingestiegen ist in die trüben Fluten meines Lebens, kannst du auferstehen aus deiner Schuld, kannst du auferstehen zu einem Leben, zu deinem Herrn. Und seit diesem Zeitpunkt, als das die Schwarzen begriffen, hatte ihr Leben einen lichtvollen Horizont, die sie doch im Tunnel steckten. Und hier am Jordan bei der Taufe entdeckten sie Jesus als ihren Begleiter, als ihren Leidensträger. Seine Taufe hinein in ihr Elend machte den Negern, ich sage bewusst diesen abschätzigen Ausdruck, die Liebe Gottes klar, und von dahin gehörte ihre Liebe, ihr Glaube, ihre Hoffnung dem lebendigen Sohn Gottes. Der offene Himmel am Jordan war jetzt ihr offener Himmel. Und das ermutigte sie, und so bewältigten sie ihr Leben, ihr hartes Los. Und der Glaube half ihnen, die Sklaverei zu überstehen. Der Jesus-Glaube trägt wie eine Brücke. Jetzt. Ich war ja schon lange nicht mehr hier in Kirchdorf. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Vielleicht bist du am Ende. Ich möchte dir sagen, Jesus nimmt dich am Kragen in seinen Arm und wird ihn nach Hause tragen. Er lässt sein Eigentum nicht unter der Hand in andere Hände fallen. Er wird sich um dich kümmern. In einer Art und Weise, die du heute noch nicht weißt. Und der Glaube ist das, hat Martin Luther gesagt, das sind die Hände, die das gesprochene Wort Gottes ergreifen und festhalten. Ja, für mich. Diesen Glauben weiterzusagen, diese Zuversicht auszudrücken, hatten die Schwarzen nur ein einziges Mittel. Alles hatten ihnen die Weißen genommen, alles, ihre Kultur. In amerikanischen schwarzen Gottesdiensten kommt die noch so ein bisschen durch, wenn etwa so diese Resonanz kommt aus der Gemeinde, der Pfarrer predigt und die sagen Amen und die sagen, hey Mann, sprich weiter. Das ist afrikanische Kultur, Restbestände. Aber das war ihnen alles genommen worden, ihre Sprache, ihre Kunst, ihre Musikinstrumente. Das Einzige, was ihnen geblieben war, das waren ihre Stimmen. Und was waren das für Stimmen? Kennt er Mahalia Jackson? Kennt er Aretha Franklin? Vers 6 in unserem Bibeltext, mein Herz freut sich, ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Und aus der Tiefe des Leides, aus der Dunkel der Sklaverei, aus der Hölle ihres Verlassenseins erhoben die Negersklaven ihre Stimmen. Stimmen, die Gott alles brachten. Ihre Klagen, ihre Zweifel, die Verbitterung, den Schmerz, vor allem ihr Lob. Und es war der reine, klare, machtvolle Gesang eines Volkes, der trotz allen Leides Gott loben konnte. So entstanden die Negro Spirituals, geistliche Lieder der Schwarzen, zu einer Zeit, als in Europa der Strom der Lieder verebbte. Das wohl bekannteste Lied heißt Nobody Knows the Troubles I've Seen. Keiner hat eine Ahnung davon, was ich für Sachen gesehen habe. Nur Jesus, nur but Jesus. Und wenn sie sangen, dann sangen sie aus der Tiefe der Seele, dann beschönigten diese Gepeinigten nichts. Sie taten nicht so, als ob die Christen keine Probleme und keinen Kummer hätten. Das hatten sie nicht nötig, denn Jesus ist ja da. In der Taufe und am Kreuz nimmt er unsere Last auf sich und im Pfingstereignis wohnt er in uns. Wir leben nicht in einer Kuschelkirche, wir leben in der Ecclesia Crucis unter dem Kreuz. Wir sind noch nicht angekommen, wir sind noch hier, aber hier hilft uns der Herr. Wenn Corona ist, dann nehmen wir die Schutzmaßnahmen. Wir sind noch nicht gefeit. Im Gegenteil, da wird von einem Leid gesprochen, das so groß ist, dass man es mit Worten überhaupt nicht ausdrücken kann. Und keiner würde es wundern, wenn in diesen Spirituals, wenn in diesen Liedern der Schwarze auch Hasstöne untergemischt wären, Rachegedanken. Na wartet, wenn wir euch Weißen erwischen. Das große Wunder dieser Lieder ist, es fehlt jeder Gedanke an Hass. In keinem einzigen Spirtel, und es gibt Tausende, ist auch nur ein einziges Mal vom Hass die Rede. Nicht einmal. Mann, können wir was lernen für die neue Woche. Obwohl sie Sklaven waren, erlebten sie die Freiheit der Kinder Gottes. Obwohl ihr Leben durch den Staub gelebt wurde, wussten sie sich abgewaschen in der Taufe Jesu, geborgen in Jesu Tod und Auferstehung. Sie waren geboren in der Sklaverei, aber ihre Lieder waren Himmelstropfen, waren Himmelsmelodien. Und so endet auch das Lied Nobody Knows the Trouble I've Seen. Nicht mit einem Racheschrei oder mit der Faust von Black Panther oder sowas, Black Power, sondern mit der Anbetung Gottes. Und der Schrei aus der Tiefe gipfelt in dem Lob Gottes, Nobody Knows, und dann heißt am Schluss Glory, Hallelujah. Merken Sie es, wo im tiefsten Leid das Lob Gottes erklingt, da ist Geduld, da ist Glaube der Heiligen, da ist Überwindung des Bösen. Und auf dem Sterbebett sagte meine Mutter, Andreas, merkt ihr das? Loben zieht nach oben. Verstehen Sie es? Wir haben noch nie mit eigenen Augen gesehen, dass ein Mensch am hölzernen Stamm eines Kreuzes hängt und dort stirbt. Haben wir noch nicht gesehen. Mein Großvater mütterlicherseits war Butler bei einem Grafen in Boltenhagen an der Ostsee. Das ist ein Schloss. Und als die Russen kamen, haben sie natürlich erstmal den Ausbeuter beseitigt. Das war der Graf. An die Tür genagelt. Dabei haben alle im Dorf, im Ort davon gelebt, dass er ihnen Arbeit gab. Die Neger aber sahen das oft mit eigenen Augen. Sie waren dabei, als ihre Väter, Mütter, Väter, Brüder, Freunde gelyncht wurden. Sie waren dabei, als sie starben, in der sengenden Glut der Sonnenhitze zwischen Himmel und Erde hängen, während die Leute gafften und spotteten und spuckten. Darum war auch Jesu Kreuzigung ihnen ganz nahe. Sie konnten sich das vorstellen. Und wenn sie von der Kreuzigung sangen, dann waren sie dabei. Im Jahr 30 oder 33 nach Christus, auf Golgatha. Und während sie sangen, verging für sie der Unterschied zwischen der Kreuzigung Jesu und ihrer eigenen Situation. Es war für sie, als ob sie selber dabei wären. Damals bei der Taufe Jesu, dann bei der Kreuzigung und schließlich in der Auferstehung. Diese Zwischentöne überwand den Zwischenraum der Zeit. Und beim Singen meinten sie mit anzusehen, wie Jesus in seiner Taufe, seinem eigenen Tod, da ist, wie er stirbt, wie die Sonne vor Scham über diesen Tod ihren Schein verliert, damit sie das Licht des Lebens haben. Ihr Lieben, wir sind keine Schwarzen, aber auch Gottes Geliebte. Wir waren doch auch mal Fremdlinge, wir waren doch auch mal nicht Gottes Hausgenossen. Ich habe nochmal im Griechischen nachgeguckt, was dieses Wort Hausgenosse heißt. Das sind die, die einen Sitzplatz haben an seiner Tafel, die versorgt werden. Wenn hier das Standesamt sagt, tut mir leid, können wir nichts mehr machen. Er nahm im Taufbad im Jordan auch mein Leben auf die Schulter, sagten sie. Er hat für mich gelitten, an meiner Stelle. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Hast du schon mal Gott gelobt, ihn gelobt, dein Leben ihm neu gegeben? Ich komme zum Schluss. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. In einem Spiritual fragen dich die Negersklaven, vielleicht kennt ihr das Lied auch, warst du dort, als er taufte den Herrn? Warst du dort, als er taufte den Herrn? Oh, manchmal, da bringt mich das zum Zittern, Zittern, Zittern. Warst du dort, als er taufte den Herrn? Zweite Strophe. Warst du dort, als sie ihn ans Kreuz gehängt? Warst du dort, als sie ihn ins Kreuz gehängt? Oh, manchmal bringt mich das zum Zittern, 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 Zittern. Warst du dort, als sie ihn ans Kreuz gehängt? Dritte Strophe. Warst du dort, als er den Kopf, als das Haupt erneigt und starb? Warst du dort, als das Haupt erneigt und starb? Oh, manchmal bringt mich das zum Zittern, Zittern, Zittern. Warst du dort, als das Haupt erneigt und starb? Liebe Gemeinde, ihr müsst nicht unbedingt zittern. Aber diese Vergegenwärtigung der Liebe Gottes und sein Heil möge euch und mich in dieser Woche durchdringen bis in den kleinen Zeh hinein. Amen.